Gut, dann könntest du mir mal eine Folie einspeisen, die sollte, glaube ich, auch bereit sein, gell? Ja, es gibt Menschen, die allzu schnell sagen, ja, in der Bibel gibt es ganz viele Widersprüche. Wir haben das sicher auch schon gehört. Und man sieht, wenn man die Widersprüche, die sogenannten, dann so ein bisschen genauer anschaut oder hinterfragt, dann merkt man, dass die Person dann oftmals die Bibel noch gar nicht wirklich genau gelesen hat. Und trotzdem, es hat jemand gesagt, ich weiß nicht wer, aber er hat gesagt, wer noch nie einen Widerspruch entdeckt hat, kennt die Bibel noch zu wenig. Und das ist absolut richtig, finde ich. Es gibt ganz viele Fragezeichen. Also wenn man so einfach die Bibel so liest, dass man auf Fragen stößt, die man nicht gerade so einfach kann beantworten kann. Und dazu sollte man auch stehen und es auch darüber Gedanken machen. Weil wenn man es nicht macht, kann es dann sein, dass man mal schlüdern kommt. Ich möchte zuerst auf einige Tatsachen eingehen, wo bei der Beurteilung von vermeintlichen Widersprüchen wichtig sind. Also, wie muss man da herangehen? Zuerst mal so ein paar Punkte, mal grundsätzliche, und nachher werden wir dann eine ganze Reihe von vermeintlichen Widersprüchen anschauen und auch ihre Lösung. Also, der erste Punkt ist mal, dass der nicht geht. Wieso geht euch der nicht? Steht das im Skript? Aber der geht auch nicht da. He? Das liegt immer an der Folie. Jetzt ist es gegangen. He? Jetzt ist es das nächste Mal wieder. Ich glaube, er hat nur ein bisschen Aufmerksamkeit gebraucht. Und ich merke, dass ich gerade ein bisschen warm habe. Ich mache mir warm. Ich sehe das gerade schnell da ab. Oh, schau jetzt da, jetzt hängt etwas. Ach, ich kann mich schnell befreien. Ah, jetzt ist es gut. Danke. Sehr gut, es ist gegangen. Nein, das Mic ist alles. Alles dran, danke vielmals. Also, der erste Gedanke, also so ein bisschen, wie muss man da herangehen, was muss man beachten? Es ist die sogenannte, das klingt jetzt ein bisschen hochgestochen, Mehrdimensionalität von Gott. Weil mit unserem begrenzten Verstand können wir die Mehrdimensionalität von Gott nie ganz erfassen. Ein ganz bekannter Christ in den 80er Jahren, 70er, 80er Jahren, der Wilder Smith, der hat ein Buch geschrieben. Ja, ich sage euch den Titel, aber ihr müsst ihr den nicht merken. Das Buch heisst «Die Demission des wissenschaftlichen Materialismus». Und da drin weist er darauf her, dass vieles, was uns widersprüchlich erscheint, jetzt in der Bibel, mit dem zusammenhängt, dass unser Verstand begrenzt ist. Also, dass es ganz viel mit dem zu tun hat. Wir sehen die Darstellung in der Bibel von einer Seite, oder? Von unserer Seite sehen wir eine Darstellung, wie es die Bibel bringt. Aber Gott sieht gleichzeitig das Gleiche gleichzeitig von allen möglichen Seiten. Wenn wir also aufgrund von menschlichem Wissen etwas beurteilen, von uns, dann kann es irgendwo schwierig werden, weil wir nicht die gleiche Mehrdimensionalität haben wie Gott. Das Wissen der Menschen ist immer ein permanenter Fluss. Das, man sagt ja, ich weiss nicht, wie lange geht es, bis wir das Wissen verdoppelt haben. Also ziemlich schnell. Und das ist ein Veränderungsprozess. Und mit dem erklären wir heute etwas so, morgen schon wieder anders und übermorgen schon wieder anders. Weil es einfach das Wissen nimmt zu. Aber trotzdem ist das Wissen immer noch unendlich weit weg vom Wissen von Gott. Einfach ein erster Gedanke, wie müssen wir mit Widersprüchen umgehen. Dann ein zweiter Gedanke, die jüdische und die griechische Kultur von der Antike sind grundverschieden gewesen. Und wir sind ja griechisch-westlich denkend, wir sind von dem Einfluss. Aber wo bei den Griechen das logische Denken im Vordergrund gestanden ist, ist für die Juden eigentlich das psychologische Denken wichtig gewesen. Im Gegensatz zu den Griechen haben die Juden nie den Anspruch gehabt, dass immer muss logisch sein. Oder wir sind enorm von der Logik geprägt. Also, ich weiss nicht, ob man das sagen kann. Vor allem gewisse Männer, oder? Sind enorm stark auch von dem. Aber das ist, denke ich, einfach unsere Kultur auch. Das war bei den Juden nicht automatisch so gewesen. Im Gegensatz zu den Griechen haben sie nicht immer die Logik befriedigt. Auch wenn sie nicht unbedingt unlogisch gewesen sind. Also das jüdische Denken widerspiegelt jetzt meiner Überzeugung nach das Denken, wo Gott hat, besser als das griechisch-westliche Denken, wo wir drin sind. Und mir hilft das auch, gewisse Punkte von der Bibel besser zu verstehen. Und ich möchte mal ein Beispiel geben von so einem möglichen unterschiedlichen Denkmuster. Nämlich die ersten beiden Kapitel in der Bibel sind für das unterschiedliche Denken so gute Beispiele. Es gibt Leute, die sagen ja, dass im ersten Buch Mose, im ersten Mose, im Kapitel 1 und 2, dort gäbe es je einen Schöpfungsbericht, wo sich widersprechen. Hat das jemand schon mal gehört, die These? Ja, die eine. Also das ist so eine These, weil es wird ja in beiden Kapiteln über die Schöpfung geredet, nämlich in diesen beiden Bibelstellen. Und jetzt sagen die einen, das stimmt nicht, oder? Man geht dann an und dann sieht man eigentlich, dass in der ersten Stelle, wo man da anschaut, dass da die Reihenfolge der Schöpfung, da wird das Licht geschaffen, dann der Himmel, dann die Erde und das, was drauf ist, Sonne, Mond, Stern, dann kommen die Fische, dann die Tiere und dann die Menschen, Mann, Frau. Das ist so das. Und dann geht man, liest man weiter und dann sieht man, ja, Moment, da wird zuerst vom Adam gestreht und dann wird etwas von Bäumen und Garten, dass da gepflanzt wird und dann kommen die Tiere und dann erst die Frau. Ah, Widerspruch. Also das stimmt ja hin und vorne nicht. Und also ich kann das nachher, jetzt schauen wir das schnell an, aber nur zum Sagen, also sag es jetzt ein bisschen salopp, wie blöd wären denn die Schreiber von der Bibel, dass sie so einen offensichtlichen Widerspruch für den Anfang von der Bibel stellen. Also ich meine, wenn das wirklich ein Widerspruch wäre, und das werden die ja gemerkt, die wüssten das, dann wäre ja der ganze Rest schon wieder unter einem schlechten Licht. Aber jetzt schauen wir das genau an, wie man mit dem muss umgehen. Weil, wenn man jetzt das genau anschaut, ist immer wichtig, dass man dann anfängt, genau herzuschauen. Nämlich der erste Teil, der da, das ist der Bericht über die Erschaffung vom Universum inklusive Mensch. Und der zweite Teil, der da, das ist, beschreibt besonders den Ursprung vom Mensch. Also das ist wie der Anspruch, da geht es im Großen und Ganzen um den Mensch und da geht es eigentlich um die Erschöpfung im Gesamten. Also das eine ist ein Gesamtbericht und das andere ist ein Blick durch die Lupe, wo man jetzt sagt, hey, und der Mensch ist im Mittelpunkt in diesem Bericht. Und, also das ist schon mal, da merkt man den unterschiedlichen Denkbezug, oder? Das ist jetzt eigentlich typisch jüdisch, das Denken, oder? Wir hätten jetzt gesagt, ja, das muss logisch sein, es muss irgendwie ineinander, dass das klar ist, dass man die Reihenfolge ganz klar sieht. Das ist jetzt eher so etwas, was für einen Westler auch kein Problem ist, weil es die Reihe noch schön beschreibt. Und da geht es jetzt aber ergänzend um eine Gewichtung, wo man etwas durch die Lupe anschaut. Aber, dazu, der zweite Bericht, der beschreibt nicht die Erschaffung von der Natur an sich, sondern, was da ja geschrieben ist da, sondern das beschreibt, das müsst ihr dann, wir können alles nicht anschauen, weil es wird sonst zu viel, aber es könnt ihr nachlesen auch im Vers 8, dort heisst es dann, pflanzte Gott, der Herr, einen Garten in Eden. Also da geht es nicht um die Erschöpfung von der Natur an sich, da geht es nur um den Garten Eden. Also das eine Argument können wir schon mal streichen, dass jetzt da Pflanzen nach dem Mann gekommen wären. Das ist eigentlich nur der Garten Eden, ist nach dem Mann gepflanzt worden. Kein Widerspruch zum ersten Bericht. Dann Vers 19, in dem zweiten Kapitel, dort wird auch, das wird so ausgelegt, dass eben die Erschaffung von den Tieren beschrieben wird, die also nach dem Mensch erfolgt wäre und somit ein Widerspruch wäre. Und wenn ihr jetzt den Vers 19 leset, und im Deutsch kann man das leider nicht erkennen, aber im Hebräischen, den Vers kann man auch plusquamperfekt übersetzen. Haben wir mal Deutsch gehabt? Das ist eine komplizierte Geschichte. Vorvergangenheit. Also nicht nur Vergangenheitsform, sondern auch Vorvergangenheitsform kann man übersetzen. Das heisst eben dann, dass Gott zu dem Zeitpunkt hat Gott die Tiere schon gebildet. Also nicht er hat sie gebildet in dem Moment, sondern zu dem Zeitpunkt hat er sie schon gebildet gehabt. Das heisst, die sind schon da gewesen. Das ist die Szene, wo Gott am Adam Tier zuführt, dass er ihnen einen Namen gibt. Und wenn man sie so liest, einfach, dann meint man, jetzt hat er sie gebildet und jetzt führt er sie Gott zum Adam, dass er ihnen einen Namen gibt. Aber er hat die Tiere, die er zum Adam führt, einfach noch erklärt, wo er vorher schon erschaffen hat. Also auch das ist kein Widerspruch zum ersten Kapitel, wenn man eine Grundahnung vom Hebräischen hat. Also wir sehen hier ein erstes Beispiel von einem möglichen Widerspruch, der auf den ersten Moment einer ist, auch für uns. Ja. Aber wir kennen, wenn man tief anschaut. Und andererseits auch der Unterschied von dem griechischen Denken zum hebräischen Denken, wo eben Psychologie wichtiger ist. Dann ein dritter Punkt auch noch, wenn wir uns mit Widersprüchen befassen, was auch wichtig ist, dass man zu einem guten Ziel kommt. Und ich komme jetzt ja vom Anfahrtsweg her, vom letzten Mittwoch, auch vom letzten Sonntag. Wenn wir die Bibel rein vom Verstand her erklären und verstehen wollen, dann werden wir daran scheitern. Rein vom Verstand her können wir die Bibel nicht erklären. Wenn wir die Bibel richtig verstehen und vermeintliche Widersprüche auflösen, dann geht das nur, wenn wir ihr vertrauen. Wenn man das Grundvertrauen entgegenbringt, wir müssen überzeugt sein, dass es eine Erklärung gibt für den vermeintlichen Widerspruch, weil Gott die Bibel inspiriert hat, was wir bereits ja angeschaut haben. Und weil der vollkommene, unfehlbare Gott der Urheber der Bibel ist, muss es eine Lösung geben für den Widerspruch. Ist es eben keine wirklich, sondern ich, für mich ist es eine, weil ich mit meinem begrenzten Wissen jetzt das nicht anders kann einordnen kann. Die historisch-kritische Bewegung, die hat sich entschieden, das momentane Wissen von der Menschheit über die Bibel zu stellen. Und so werden eigentlich dann wie Historiker und Wissenschaftler zum Papst, der sagt, was in der Bibel ist wahr und was nicht, je nach Stand von der Sicht, von der aktuellen Sicht von der Wissenschaft. Also auch da einfach ein kurzer noch Impuls und jetzt kommt, glaube ich, noch der letzte, bevor wir dann von diesen Widersprüchen noch ein paar anschauen, von diesen vermeintlichen. Und zwar sind es einfach noch so ein paar mögliche Lösungen für Widersprüche. Was hilft uns, so vermeintliche Widersprüche aufzulösen? Das eine ist einmal Kenntnis von der Kultur, dass man dann gewisse Informationen kann sich zuführen kann, dass man vielleicht die vermeintlichen Widersprüche auflösen kann. Auch Kenntnis von der Sprache, vorher haben wir gerade das Beispiel gesehen. Dann kann es auch sein, dass es Fehler beim Abschreiben gegeben hat, Fragezeichen. Also ich will jetzt nicht schnell auf das gehen, aber es kann es auch geben. Auch wenn wir ganz genau geschaut haben und viele, viele Regeln haben beim Abschreiben, so kann es doch vereinzelt geben. Wir haben das auch schon angeschaut, dass die Bibel sehr, sehr genau überliefert worden ist. Aber einzelne Fehler kann es trotzdem geben haben. Und natürlich auch genaue Bibelübersetzung. Also jetzt, wenn man nur die Hoffnung für alle vor der Nase hat, dann wird man nicht weit kommen. Aber man kann durchaus auch so eine Hoffnung für alle oder andere zeitgemäße Übersetzungen dazu nehmen. Weil das sind dann meistens dann wie Auslegungen von gewissen Sachen. Gewisse Widersprüche findet man gar nicht mehr in der Hoffnung für alle, weil es schon ausgelegt worden ist. Du siehst dann, wenn du genauere Übersetzungen liest. Also darum ist es am besten, wenn man dort ein bisschen unterschiedliche Bibelübersetzungen zusammenführen. Und auch ein Punkt ist eine Frage, die man sich stellen kann, ist jetzt der Ablauf von einer Geschichte, die ich da lese, ist der jetzt eher chronologisch oder ist er psychologisch? Oder chronologisch, so ein bisschen Logik vom christlichen Denken her, vom westlichen Denken her, psychologisch eher so vom hebräischen Denken her. So ein Beispiel würde ich euch auch noch geben. Es gibt ja die Geschichte im Neuen Testament, wo Jesus vom Satan versucht wird. Er probiert ihn zu einer Sünde zu versuchen. Das ist in Matthäus 4 und im Lukas 4 wird das beschrieben. Und wenn ihr jetzt das nebeneinander anlegt und vergleicht, die Reihenfolge von denen sind die drei Versuchungen jeweils. Und die Reihenfolge stimmen nicht überein. In Matthäus kommt zuerst die Szene, wo Jesus auf der Tempelzinne steht. Und dann kommt die Szene, wo Satan ihn sagen will, bete mich an. Dann gebe ich dir alle Reich. Und beim Lukas ist es gerade umgekehrt. Der kommt zuerst das Anbeten und dann kommt die Tempelzinne. Und jetzt kann man sagen, ja, puh, ich muss jetzt mit dem umgehen. Man muss mal sagen, der Matthäus, der legt jetzt Wert auf eine Reihenfolge. Chronologische Sicht. Man sieht es übrigens auch bei den genauen Übersetzungen. Die Verbindung ist dann. Also das und das ist passiert, dann. Ist das und das passiert, dann. Oder mit einem dann. Und beim Lukas, dort steht das und. Der Lukas, der hat gar nicht den Anspruch, dass er jetzt eine genaue Reihenfolge liefern will, sondern man kann sich das vorstellen, wie es ist eine Aufzählung, wenn du daheim erzählst, was beim Geschäftsessen auf der Tafel hatte. Und dann fängst du an aufzählen, du hast nicht schön den einen, das ist das, dann das und das und das, sondern du zählst einfach das auf, was dir gerade so ein bisschen kommt. Und man muss es ein bisschen so anschauen jetzt auch, dass das unterschiedliche Denken, genau. Die Bibel ist keine Doktorarbeit, es ist kein Lexikon aus dem 21. Jahrhundert, sondern sie ist ins Leben geschrieben. Und ich muss mir bewusst machen, also eine Grundsatzfrage eigentlich, die Bibel steht kontra mein Wissen? Und was steht jetzt drüber? Ist die Bibel höher oder mein Wissen? Oder was stelle ich höher eigentlich, wenn ich an so einen vermeintlichen Widerspruch ankomme? Wenn ich auf eine Frage keine Antwort habe, dann muss ich, also ich sage mir das auch, dann will ich nicht meinen Verstand über Gott und sein Wort stellen. Die Bibel ist für mich in jedem Fall die höchste Autorität. Und ich stelle darum meinen Verstand unter das Wort Gottes, wenn ich es nicht verstehe. Der Blaise Pascal ist ja ein ganz genialer Wissenschaftler gewesen und ein Christ, ein bekennender, überzeugter Christ. Er hat gesagt, die letzte Schlussfolgerung der Vernunft ist, dass es eine Vielzahl von Dingen gibt, die ihr Fassungsvermögen übersteigen. Sie ist nur schwach Vernunft, wenn sie nicht zu dieser Einsicht gelangt. Also wenn, mit anderen Worten umgekehrt, wenn die Vernunft weiss, es gibt Begrenzungen für mich, dann kann sie die volle Stärke entfalten. Und noch etwas, die Bibel sagt, vielleicht kann man jetzt sagen, ich lammere leider, nur so viel, wie wir wissen müssen. Die Bibel gibt uns nicht auf alle unsere Fragen eine Antwort. Es gibt gewisse Bereiche, wo Gott sich zurückhält, wo er keine Antwort gibt. Warum auch immer. Und wir können auch mit diesen unbeantworteten Fragen leben. Wobei es natürlich wirklich ganz, ganz viele Antworten gibt auf Fragen, aber nicht alle. Gut, dann gehen wir jetzt zu so einem Hauptteil eigentlich, wo man so die Widersprüche, so mögliche Widersprüche anschaut und die Lösung. Man tut eigentlich die drei Bereiche ein bisschen anschauen, dass man sagt, es gibt naturwissenschaftliche Unrichtigkeiten in der Bibel, dann historische Fehlermeldungen und inhaltliche Widersprüche. Und fangen wir mal bei oben dran. Die Bibel sagt, dass der Hase wiederkäuen. Im 3. Mose 11, Vers 6. Also, das hat wahrscheinlich die wenigsten von uns, hat das schon mal irgendwie, sich bewusst gemacht. Wir denken an der Kuh wiederkäut, oder? Und das ist logischerweise auch für viele, viele über die lange Zeit auch ganz klar gewesen, dass die Bibel also offensichtlich Irrtümer, enthält. Also, ich meine, wenn das steht, kann nicht stimmen, oder? Das ist Märli. Und der Hase hat doch keinen Magen mit 3 oder 4 Kammern, wie sich so für einen Wiederkäuer gehöre. Die Bibel sagt nichts davon, dass der Hase mehrere Magenkammern habe. Sie sagt lediglich, dass Hase dort wiederkäuen. Und das entspricht scheinbar der Tatsache. 1882 ist die spezielle Form des Wiederkäuen das erste Mal in der französischen Tierärzte-Zeitung beschrieben worden. Nämlich, wenn Hase ihre Nahrung einmal gekaut haben, dann sie ausscheiden in Form von grünen Kügelchen. Und wenn sie dann das Futter ein zweites Mal fressen, dann werden auch gewisse wichtige Nahrungsbestandteile, die das erste Mal nicht verdaut worden sind, werden beim zweiten Mal erfasst und aufgenommen verdaut. Also Hasen dürfen auch normalerweise die Nacht wieder kauen und dann hat man es auch lange gar nicht gemerkt. Genau. Das ist so eine simple Erkenntnis. Und die Bibel hat das schon lange gesagt, oder? Und die Naturwissenschaft hat zuerst gesagt, nein, das stimmt ja hin und vorne nicht. Sie haben es einfach nicht besser gewusst. Dann hat man es nachher herausgefunden und dann haben sie gesagt, okay, es ist kein Widerspruch. Also Verstand, Bibel, was ist jetzt höher? Dann ein zweites, was ähnlich ist, wie viele Sterne gibt es? Die Bibel behauptet seit etwa 2700 Jahren mindestens, wo das nämlich geschrieben worden ist, dass die Sterne am Himmel unzählbar sind. Jeremia 33, Vers 22. Und auch das ist lange, lange Zeit im Widerspruch gestanden zur Wissenschaft. Wie von bloßem Auge sind Sterne mit Helligkeit bis zur sogenannten 6. Grössenklasse sichtbar. Also mit bloßem Auge haben wir es können sehen. Und das heisst auch, dass am nördlichen und südlichen Himmelsgewölbe ohne Hilfsmittel lediglich über 6000 Sterne, Einzelsterne, können gesehen werden von der Erde aus. Und wo man natürlich noch keine Vergrößerungslaser hatte, hat man einfach die 6000 Sterne gesehen und gedacht, ja, die Bibel ist ja so, was erzählt die Bibel für Geschichten? Unzählige Sterne, man kann sie ja zählen, man sieht sie ja. Und während Jahrtausenden ist darum die beobachtbare Sternenzahl in deutlichem Widerspruch gewesen zu dem, was die Bibel sagt. Mit dem hochmodernen Teleskop von heute wissen wir ja schon länger jetzt auch, die Zahl der Sterne ist absolut unzählbar, ist wie es die Bibel sagt. Dann gehen wir einen Schritt weiter zu den geschichtlichen Fehlermeldungen. Und das sind einfach ein paar Müsterli. Also ich habe mir das auch angeschafft. Ich bin ja da kein Oberguru, der alle kennt. Genau. Aber da, das ist zum Beispiel auch etwas Wesentliches. Wie lange war Jesus dann tot gewesen? In Matthäus 12, Vers 40 steht, er sei 3 Nächte und 3 Tage im Grab gewesen. Im 1. Korinther 15, Vers 4 wird gesagt, er sei am 3. Tag auferstanden. Und das ist natürlich dann auch am 3. Tag. Das ist ja dann vielleicht nicht, nach unserem Verständnis, schon der volle 3. Tag vorbei gewesen. Und effektiv, ich meine, wir wissen ja, aufgrund von dem, wo wir auch Karfreitag und so immer auch lehren und hören, Jesus ist am Freitagnachmittag gestorben, ins Grab gelegt worden und ist am frühen Sonntagmorgen ist er wieder auferstanden. Das sind also 2 Nächte und ein bisschen mehr als ein Tag. Wieso kommt jetzt die Bibel da auf 3 Tage und 3 Nächte? Und da sind wir Westler, oder? Ganz klar, griechisch-westliches Denken. Wenn man das einen Jude, einen Hebräer, fragt, dann hat er eigentlich gar kein Problem. Und zwar aus dem Grund, bei den Juden hat, also ich denke auch heute noch bei den orthodoxen Juden, ist es so, dass ihr Tag fängt am Abend an, beim Eindunkeln. Vielleicht haben das die einen schon gehört, wenn man das Passa-Fest feiert, einmal im Jahr, dann feiert es das eigentlich am Donnerstagabend. Und am Freitag ist dann das Passa. Oder bei Karfreitag war das so. Und das ist für uns eigentlich komisch, bei uns fängt der Tag am Morgen an. Und für sie ist ihnen komisch, dass man am Morgen den Tag anfängt. Das fängt am Abend an. Und wenn man das so jetzt anschaut, dann sieht man, dann kommt man ohne Probleme auf 3 Tage. Das ist eigentlich dann beim Freitag, etwa am 3, wo er gestorben ist, bis etwa am 6, bis zum Mittunkel, ist Tag 1. Und Freitagabend am 6, bis Samstagabend am 6 ist Tag 2. Und dann am Samstagabend um 6 bis am Sonntag am frühen Morgen ist der 3. Tag. Und für die Juden ist dann auch ein abgebrochener Tag, ist einfach ein Tag gewesen, oder? Und auch wenn es jetzt für uns vielleicht anders sich anfühlt, oder anders, für die Hebräer, für den Hebräer ist es überhaupt kein Problem gewesen. Es gibt übrigens auch noch eine Stelle im Esther 14, 16 und folgende, wo auch etwas Ähnliches vorkommt. Das Denken ist also nicht nur da, sondern im hebräischen Denken ist es auch an anderen Orten vorgekommen. Und interessant habe ich mir sagen lassen, dass man im Französischen auch sage, für 2 Wochen Gäschur, also 15 Tage. Also wir haben es ja manchmal auch ein bisschen ähnlich, dass wir irgendwie eine Woche, Montag bis Montag, sind ja dann 8 Tage, oder? Aber dann fängt es jetzt am Morgen schon an, oder geht es bis am Abend. Also wir machen es sogar manchmal ähnlich. Dann ein Widerspruch hat der David 1700 oder 7000 Ritter gefangen genommen in der Schlacht gegen den Hadad-Eser. Das sind die beiden Bibelstellen, die wir da sehen. 2. Samuel 8,4 und 1. Chronik 18,4. Und zwar die erste Stelle sagt, es sind 1700 gewesen und die zweite Stelle, die über die gleiche Schlacht berichtet, sind 7000. Und das könnte jetzt effektiv ein Abschreibfehler sein. Das könnte jetzt so sein, weil die Zahlen auch ähnlich sind. Und genau, also das wäre jetzt durchaus so eine Möglichkeit. Dann gehen wir zum Nächsten, das sind inhaltliche Widersprüche. Um welche Uhrzeit ist Jesus gekreuzigt worden? Und das ist jetzt auch etwas, wenn er das, ich habe es jetzt nicht nachgeprüft, aber ich schätze, wenn man das in der Hoffnung für alle liest, kennt man den Widerspruch gar nicht, weil das bereits schon ausgeglichen worden ist. Aber wenn man es in einer Luther, wäre es wahrscheinlich so, Elbefelder auch, dann ist es so, dass Markus 15, 25 berichtet, dass Jesus zur 3. Stunde gekreuzigt worden ist. Und Johannes 19, Vers 14 sagt, Jesus sei vor der Kreuzigung um die 6. Stunde noch vor dem Pilatus gestanden, zum Verhör. Also das jetzt geht ja irgendwie nicht gut, oder? Also wenn er an der 3. Stunde gekreuzigt worden ist, wie wollte er dann 3 Stunden später vor dem Pilatus statt zum Verhör? Also das ist jetzt echt, wie soll man jetzt die Widerspruch lösen? Und die Lösung ist eigentlich auch wieder recht simpel, wenn man kulturelle Kenntnisse hat, weil die jüdische Stundenzählung hat mit Sonnenaufgang angefangen. Also morgen um 6 Uhr. Die römische Stundenzählung, wie wir, fängt um 12 Uhr an. Der Markus hat jetzt in seinem Bericht über das Leben von Jesus die jüdische Stundenzählung benutzt, gleich wie der Matthäus und der Lukas. Und so werden also da in der ersten Stelle, das ist das am Morgen um 6 Uhr wird das angefangen und die 3. Stunde ist dann 9 Uhr. Also Jesus ist um 9 Uhr gekreuzigt worden und somit ist eben auch dann, an der Stelle von Johannes besser gesagt, der hat die römische Stundenzählung gebraucht und der war die sechste Stunde wirklich morgen um 6 Uhr. Und darum ist es überhaupt kein Widerspruch, sondern man hat einfach unterschiedliche Stundenzählungen gebraucht. Und man muss wissen, das jüdische Volk war unter dem Einfluss von der römischen Besatzung. Und darum hat man einfach auch beides auch gebraucht, vielleicht mal so. Aber es war ganz etwas Normales, dass beides vorkam. Also auch das ist unter diesen Voraussetzungen eigentlich kein Widerspruch. Aber wenn man es nicht weiss, dann denkt man, ja, das ist ja mal ein Problem. Ist aber keins. Dann, mit wie vielen Eseli ist Jesus auf Jerusalem eingezogen? Matthäus 21, Vers 7, redet im Zusammenhang mit dem Einzug von Jesus in Jerusalem von zwei Eseln. Sie brachten die Eselin und das Füllen. Also die Jünger, was haben sie geholt, haben das gebracht. Dagegen findet man im Markus-Evangelium, im Lukas- und Johannes-Evangelium nur den Hinweis auf einen Esel. Es ist nur von einem Esel gedreht. Und da würde ich jetzt gerne mal ganz spontan auch die Frage euch zuwerfen. Hat jemand eine Idee, wie man den sogenannten oder vermeintlichen Widerspruch jetzt lösen kann? Ganz spontan. Ist jetzt das, ja, wie sieht das aus, Soraya? Ja, genau. Das wäre sicher eine gute mal so anzufangen. Ja. Was man muss sagen, er ist auf dem kleinen Esel geritten. Der ist natürlich noch ein schwieriger, zum den ausblenden und den grossen erwähnen. Aber gleich, man kann sich sicher mal nachfragen, ja.
Ach, ich denke, wichtig ist nur der Esel, wo er drauf geritten ist.
Der ist einmal sicher wichtig. Oder? Wenn er den nicht erwähnt, dann wäre es ein bisschen komisch, dann wäre er auf der Luft geritten.
Kann man je nachdem wegnehmen.
Genau. Also es ist effektiv, geht in die Richtung. Also, es geht in die Richtung, kann man so sagen. Und zwar hat einfach Markus, Lukas und Johannes haben nur den Esel erwähnt, wo Jesus drauf geritten ist. Und der Matthäus war augenzeugig, der Johannes auch, also der hat beide Esel gesehen. Und es war einfach so, dass das zweite Esel ist die Eselmutter war. Und Jesus ist ja auf einem Esel geritten, wo noch nie jemand geritten ist drauf. Und scheinbar haben sie einfach das zweite Tier genommen, um das Esel, das ein bisschen ruhiger ist, weil ja das ein bisschen viel Tumult gehabt. Und das ist eigentlich so, dass zwischen diesen Schriftstellen kein Widerspruch ist, sondern die eine Schriftstelle sagt noch etwas Zusätzliches. Es ist eine Ergänzung und das ist auch etwas ganz Normales. Ich denke, bei jedem Bericht von einem Fußballspiel sagen wir nicht genau das Gleiche, sondern der eine sagt noch zusätzliche Sachen, wo man nicht sagen kann, ja, das ist ein Widerspruch, sondern der andere sagt es einfach noch mehr. Und darum ist es eigentlich auch wieder ganz etwas Normales. Ja. Genau. Ja, es ist einfach massgebend, auch der Bericht. Nein, er hat, das müssen wir jetzt nachlesen, warum es der zweite Esel geholt oder dabei war. Wahrscheinlich hat einfach, vielleicht ist es ganz natürlich gewesen. Dann haben sie gesagt, ja, der Esel. Und dann hat der Eigentümer gesagt, ja, aber du, das ist noch ein kleines Esel. Nimm das Mutter-Esel auch mit, dann ist es ein bisschen ruhiger, oder ich weiß es auch nicht. Aber das ist wie kein Problem, oder? Weil die berichten einfach, was war, beziehungsweise der eine sagt noch etwas Zusätzliches. Ja, Soraya.
Ja.
Genau. Das hat
der Fokus liegt eben auf dem einen.
Ja. Genau. Und auch wieder da das hebräische Denken, oder? Wir sind griechisch denkend, griechisch-westlich. Und der Hebräer tut manchmal auch nach Wichtigkeit tut er etwas weitergeben. Und jetzt gerade das Eseli, die Mutter-Eseli, das ist nicht dominant, also ist gar nicht so im Zentrum gewesen von dieser ganzen Geschichte. Darum haben sie die einen nicht erwähnt, warum auch immer. Und genau gleich verhält sich es auch bei unserem nächsten Beispiel. Nämlich heilt Jesus jetzt zwei Blinde oder ein Blinde? Wir lesen hier die Stelle, vorne haben wir es auch. Genau, Matthäus schreibt im Kapitel 20, Vers 29 bis 30, und als sie von Jericho auszogen, folgte ihm eine große Volksmenge und siehe zwei Blinde, die am Weg saßen, Der Markus, der sagt von der gleichen Stelle, und als er und seine Jünger und seine große Volksmenge aus Jericho hinausgingen, saß der Sohn des Timäus, Bartimäus, ein blinder Bettler am Weg. Der hat sogar einen Namen jetzt an der Stelle. Vorher sind es zwei gewesen. Jetzt hat er sogar einen und hat einen Namen. Und Lukas sagt, und es geschah aber, als er sich Jericho näherte, saß ein Blinder bettelnd am Weg. Und jetzt können wir fragen, Moment, sind es jetzt eine oder sind es zwei gewesen? Und jetzt mit dem wir vorher gesagt haben, oder, ist es ein bisschen einfacher, das zu verstehen. Es sind zwei gewesen. Aber offensichtlich ist der Bartimäus der aktiver gewesen. Und man weiss auch aus der Kirchengeschichte, dass der Bartimäus auch dann in der Urgemeinde eine wichtige Rolle, eine Persönlichkeit geworden ist. Und das heisst also, wo sie das geschrieben haben, das haben sie nicht gerade eine Woche nachdem es passiert ist geschrieben, sondern, ich weiss auch nicht, vielleicht ein paar Jahre. Und da hat man den Bartimäus gekannt. Und da war es natürlich naheliegend gewesen, dass man dem seinen Namen erwähnt hat. Dass die Leute gesagt haben, das war der Bartimäus. Ah, du bist das gewesen. Und der andere Blinde, der ist scheinbar, der ist einfach nur von Matthäus ergänzt worden, weil er keine tragende Rolle hatte. Er ist vielleicht einfach im Windschatten auf Bartimäus ein bisschen reingehöperlt. Das ist mal das eine. Und dann ist euch etwas aufgefallen mit Jericho. Ist dir etwas aufgefallen, Achim? Mit Jericho?
Sind sie jetzt beim
Kommen oder beim Gehen? Genau. Genau das. Kommen sie jetzt oder gehen sie? Matthäus sagt, sie ziehen von Jericho aus. Der Markus sagt, sie ziehen von Jericho aus. Der Lukas sagt, sie nähern sich Jericho. Also jetzt haben wir die Bibel verwischt, oder? Ich meine, das ist jetzt ein Widerspruch. Wie willst du denn jetzt das erklären können? Haha. Man kann es erklären. Und zwar ist es so, ich muss gerade schauen, wenn ich da war, wenn man die Situation, die damalige kennt von Jericho, es hat nämlich ein altes Jericho gegeben und ein neues Jericho. Und die sind nicht zusammengebaut, die sind leicht auseinander. Und so hat sich offensichtlich die Begebenheit zwischen Alt- und Neu-Jericho zugetragen. Und jetzt hat der Matthäus und der Markus scheinbar ist der von Alt-Jericho ausgegangen. Sie verlassen jetzt das, während der Lukas vom südlich gelegenen Neu-Jericho ausgedacht hat und hat gesagt, sie nähern sich Jericho. Wisst ihr, was ich finde? Gerade das Beispiel macht die Bibel glaubwürdig. Weil wenn sie es irgendwie gemauschelt hätten und ja, kein Widerspruch und ja, also so, hätte es doch geschaut, hey, jetzt reden wir doch das Gleiche, sonst gibt es das Denken, die etwas Falsches. Dann denken die Bibel stimmt ja nicht. Aber das war überhaupt kein Gedanke gewesen. Sie haben nicht geschaut, dass ja, die anderen nicht denken, das sei ja nicht wahr. Sondern sie haben es so aufgeschrieben, wie es Gott ihnen eingegeben hat und wie sie es erlebt haben. Also die kleinen Unterschiede lassen die Bibel noch glaubwürdiger erscheinen. Weil das ist heute nämlich genau gleich. Wenn du jetzt irgendwo zwei Züge hättest, die das genau gleiche in einem Prozess beschreiben und sie sagen, tupf genau das Gleiche, was würde der Ermittler denken? Ja, die haben sich abgesprochen. Absolut, das ist etwas nicht. Es muss ein bisschen anders tönen, oder? Es ist ganz normal. Dann gehen wir weiter. Was ist mit dem Judas passiert? Hat jemand eine Idee, was ich jetzt raus will? Weiss zufällig ist jemand den Widerspruch, bevor ich ihn überhaupt erklärt habe? Es ist etwas ganz Komisches. Also, ich muss ja sagen, also eine hundertprozentige Erklärung habe ich nicht. Aber Matthäus 27, Vers 5 sagt, der Judas hat ja dann Jesus verraten und die Stelle sagt, er hat sich nachher erhängt. Und Apostelgeschichte 1,18 sagt, der Judas ist kopfüber gestürzt, Felsen runter und hat seinen Leibsack zerborsten. Und wie bringen wir das jetzt zusammen? Soraya. Wie meinst du aufspießen dann? Ah, nein, mit abgekehrt ist sie. Vielleicht wäre das auch eine Erklärung. Ja. Ich sage jetzt, das ist jetzt eine von den Stellen, wo ich jetzt nicht hundertprozentig sagen kann, ja genau, easy, kein Problem, so ist es gewesen. Vielleicht kennt man das, so in die Richtung. Ich habe jetzt, ja, Anna?
Das ist jetzt so, dass entweder der Arzt
Genau. Das wäre jetzt auch meine Gedanken eigentlich, ja. Das wäre wie ganz etwas Banales eigentlich, dass jetzt halt der Baum ist vor dem Abgrund gestanden, der Ast ist gebrochen und er geht jetzt doppelt ab. Und der hat beides gestimmt. Also, die Bibel erklärt es nicht. Wir müssen es wie offen lassen. Aber es muss kein Widerspruch sein. Oder? Kann es mal so sagen. Dann gehen wir zum nächsten. Genügt, also braucht es Werk oder braucht es kein Werk? Der Paulus sagt im Römer 3,28, er sagt dort, den wir urteilen, dass der Mensch durch Glauben gerechtfertigt wird ohne Gesetzeswerke. Also der Bibelstelle sagt, es braucht kein Werk. Jakobus, im Jakobusbrief 2,14 sagt, was nützt es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben, aber er habe keine Werke? Kann etwa der Glaube ihn retten? Das braucht Werk. Der Reihe. Ja, genau.
Eigentlich muss man ja den machen, aber dann sind sie von Gott geführt.
Danke, Saraya, Vreni.
Der Verbrecher, der mit Jesus gekreuzigt geworden ist, hat kein Werk mehr können tun. Er hat den Glauben gegangen.
Genau. Es ist immer gut, so Bibelstellen zuziehen, oder? Zum auch die Fragen können zu klären. Vielleicht mögt ihr euch erinnern, letztes Mal haben wir einen ganz wichtigen eine Regel für die Auslegung, also Auslegungsregel haben wir gehabt, wo wir gesagt haben, wenn zwei Bibelstellen sind, wo sich scheinbar widersprechen, und dann müssen wir von der klaren Stelle ausgehen. Also die Stelle, wo klar ist und wo die Bibel klar ist in dem Punkt, anhand von der muss man dann die Stelle auslegen, wo man nicht versteht oder wo man unsicher ist. Also wenn zwei Stellen sind, zum Beispiel, das ist jetzt die Einsicht, oder? Also es kann nicht sein, dass wir mit Werk tun, dass wir gerettet werden, oder? Also das ist gegeben. Also das heisst, die erste Bibelstelle, die ich gelesen habe, die ist so, die stimmt. Jetzt ist aber die Frage, wie müssen wir dann die zweite verstehen? Vom Jakobus. Und er geht natürlich schon das, was Soraya gesagt hat, auch. Der Paulus erklärt den Weg zur Rettung, also in dem Römerbrief. Der Weg zur Rettung, sagt er dort, es braucht kein Werk, Jesus hat alles gemacht. Aber der Jakobus, der redet vom Glauben von einer wiedergeborenen Person. Und so eine Person ist Jesus so dankbar. Der ist so froh darüber, dass es für ihn undenkbar ist, also der Jakobus, dass ein Glaube, der so dankbar ist, kein Werk bringt. Also wenn jemand der Art erfasst ist, der wird Werk bringen. Nicht, weil er müsste, nicht, weil er das gerettet wird, sondern weil er so erfasst ist. Und wenn der so ein Glaube kein Werk bringt, dann muss man ihn wirklich hinterfragen, ob der wirklich das schon innerlich ganz zu Jesus durchgedrungen ist. Also man kann eigentlich den Jakobus-Stil auch besser fast schon übersetzen. Von der Bedeutung her kann etwas so ein Glaube ihn retten. Also so ein Glaube, der kein Werk bringt, kann der ihn retten. Nicht kann der Glaube ihn retten, sondern das ist klar, der Glaube kann retten. Aber so ein Glaube, der scheinbar nicht ganz durchgedrungen ist, nämlich der kann nicht retten. Also der Römerbrief führt zum Kreuz her und der Jakobusbrief kommt von der Gnade im Rücken und geht eigentlich vom Kreuz her, fürst du. Also da kann man es erklären. Und auch Epheser 2, 8 bis 10 ist auch eine ganz gute Zusammenfassung eigentlich von Werk und Glauben. Hast du alles aufgeschrieben? Genau, das sind, da kann man Glaubenswerk sagen, absolut, ja. Genau, es ist nicht so, dass dann Werk, die sind dann wichtig und gut, oder? Aber Werk zum gerettet zu werden, bringt überhaupt nichts. Ja, Bernd. Ja, ich denke, das kann man so sehen, ja. Dass eigentlich Taufe ist, wenn jemand, ja, genau. Man kann eigentlich die ähnliche Argumentation anführen, würde ich jetzt auch sagen. Ja. Taufe ist nicht heilsnotwendig, aber wenn jemand voll durchgedrungen ist, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass er das wie auch ausdrücken will. Und sehr wie auch natürlich irgendwo. Genau. Soll ich dann noch lesen? Gut, machen wir doch. Ja. Epheser 2, 8 bis 10. Denn aus Glauben seid ihr errettet. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, oder ist man rettet. Warum? Damit niemand sich rühme. Denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen, für was? Zu guten Werken. Also wir sind zu guten Werk erschaffen, aber solche, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Also gerettet ist man aus Gnade, aber wir sind sein Gebilde und geschaffen zu guten Werk, aber nicht, dass wir durch die Werk gerettet werden, sondern dass wir als Gerettete in diesen Werk leben, wo Gott schon die Werke auch voraus auch gemacht hat. Gut, dann gehen wir noch zu einem weiteren Punkt. Gibt es in der Bibel zwei unterschiedliche Geschlechtsregister von Jesus? Und man kann eigentlich sagen, ja. In Matthäus 1 und in Lukas 3 gibt es den Stammbaum von Jesus. Und die unterscheiden sich voneinander. Die sind eigentlich gleich. Bis zum König David sind sie gleich. Und nach dem König David dann weichen sie dann voneinander ab. Im Stammbaum von Matthäus 1 heisst es im Vers 16, Jakob aber zeugte Josef, den Mann Marias, von welcher Jesus geboren wurde. Und das ist also der Stammbaum von Josef. Das ist einmal einfach eigentlich, oder? Also, das ist der Stammbaum vom Stiefvater. Und Lukas 3 zeigt uns jetzt, also direkt gesagt auch, den Stammbaum von Jesus über die Maria. Weil in Lukas 3,23 heisst es vom Josef, der war ein Sohn Elis. Ein Sohn vom Eli heisst da Johannes 3,23. Und es heisst dann dort auch, nein, das stimmt nicht, was habe ich da gesagt? Lukas 3,23, excuse. Und da würde ich jetzt gerne noch etwas lesen. Lukas 3,23. Genau, und dort heisst es über Jesus, und er war, wie man meinte, ein Sohn des Josef, des Eli, heisst es wörtlich, oder? Und vorher hat es geheißen, der Josef sei vom Jakob gezeugt worden, und da heisst es jetzt vom Eli. Und es heisst, wie man meinte, sei es vom Josef gewesen. Und es ist so, dass die jüdische Überlieferung uns sagt, dass der Vater von der Maria der Eli sei. Dass es eigentlich der Stammbaum ist von der Maria. Und einfach der Josef war da drin, wahrscheinlich weil es hier auch anders noch war, dass der Mann irgendwie juristisch irgendwo auch dann das weitergegeben hat, den Stammbaum. Lukas 3, wie gesagt, hat ab König David ein unterschiedliches Register. Also der König David haben beide, sowohl der Josef ist ein Nachkomme von David, wie auch Maria. Und das ist entscheidend, weil es heisst im Römer 1,3, dass Jesus als Nachkomme vom König David gekommen sei. Und das ist bei beiden eigentlich richtig. Und man kann eigentlich sagen, dass der Matthäus zeigt den Stammbaum von Josef und der ist juristisch. Und der Lukas zeigt den Stammbaum von der Maria und der geht das genetisch, das ist Blutslinie eigentlich dann über die Maria. Ja. Das ist gut möglich, ja. Oder das ist auch ja, das ist gut möglich. Das habe ich jetzt nicht. Weil es sind ja zum Teil werden nicht alle einzelnen Ebenen genannt. Also ist, jetzt, ich weiß nicht, wie es bei den beiden Stammbäumen ist, aber es gibt gewisse Stammbäume in der Bibel, wo nicht in die einzelne Ebene genannt wird, wo man vielleicht dann eine Ebene überspringt. Dann gehen wir noch zum nächsten. Wer ist zu Jesus gegangen? Ist es der Hauptmann gewesen oder einer der Ältesten? Es geht um eine Geschichte, die erzählt wird in Matthäus 8, Vers 5 und in Lukas 7, Vers 3, wie Jesus einen Diener von einem Hauptmann geheilt hat. Und Matthäus berichtet, der Hauptmann sei zu Jesus gekommen und der Lukas berichtet, der Hauptmann habe Älteste der Juden zu Jesus geschickt, dass er mit ihm verhandelt. Und da ist jetzt auch etwas, was sich offensichtlich widerspricht. Also beides gleichzeitig ist jetzt noch schwierig, wenn das so wahr zu sein. Also auch im westlichen Denken. Aber wir müssen wissen, in der Bibel ist Stellvertretung grundsätzlich sehr, sehr etwas Wichtiges. Die Bibel nimmt Stellvertretung grundsätzlich so ernst, dass Jesus in Matthäus 10, Vers 40 sagt, wer an mich glaubt, glaubt an den, der mich gesandt hat. Stellvertretung, oder? Wenn ich an Jesus glaube, glaube ich gleichzeitig auch an den Sender. Also da sehen wir mal, wie der Stellvertreter, Jesus und der Vater, also das ist dann wie eins. Oder Jesus sitzt jetzt ja, das lesen wir in der Bibel, zur Rechten vom Vater im Himmel, auf dem Thron. Das heisst, er ist jetzt dort und setzt sich für uns ein. Und doch sagt der Paulus in Galater 2, Vers 20, ich lebe doch nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Christus lebt in mir. Ja, was ist jetzt? Ist jetzt Jesus auf dem Thron im Himmel oder lebt er in mir? Ja, was ist denn jetzt? Und das ist so, da geht es um Vollmachtsübertragung. Weil es ist so, wenn Jesus seinen Heiligen Geist mir schickt, dass er in mir wohnt, und er hat Vollmacht, dann ist es gleichbedeutend, wie wenn Jesus selber in mir wohnt. Also Jesus lebt in mir, so der Heilige Geist. Und das ist eine Vollmachtsübertragung. Der Gesandete ist wie der Entsendende selber. Und weil der Hauptmann, also die Älteste, bevollmächtigt hat, hat der Matthäus juristisch korrekt können sagen, dass der Hauptmann zu Jesus gekommen ist. Das ist jetzt für uns auch wieder ein bisschen, ja, muss man sich ein bisschen daran gewöhnen, an den Gedanken, aber im hebräischen Denken ist das irgendwie ganz etwas Natürliches, Normales gewesen. Dann habe ich noch das Letzte von meinem Referat, bevor ihr dann an die Fragen auch noch kommen, die von euch gekommen sind, bereits. Nämlich, gibt es Widersprüche in der Bekehrungsgeschichte von Saulus? Die Bekehrung, die Umkehr von Saulus zum Paulus, wird uns in der Apostelgeschichte dreimal beschrieben. Und in der Apostelgeschichte, genau, im Kapitel 9, 22 und 26. Und es ist so, dass ja der Paulus, also der hat auch noch Saulus geheissen, der reist mit seinen Begleitern auf Damaskus und kurz vor Damaskus blendet ihn ein ganz helles Licht, was heisst, dass es heller sei als Mittagssonne. Er geht zu Boden und dann hört er eine Stimme sagen, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Die Bibel erklärt uns, dass das Jesus Christus ist, der ihm das sagt, weil er gemeint von Jesus verfolgt hat. Und jetzt kommt Frage. Wenn wir jetzt das lesen, die beiden Bibelstellen, die da angeschrieben sind, Apostelgeschichte 9,7, dort heisst es zum Beispiel, sie Begleiter, sie hören die Stimme, sie haben die Stimme gehört. Und im Apostelgeschichte 22, nein, ich lese das Vers vor, sie hörten wohl die Stimme, aber sie sahen niemanden. Und Apostelgeschichte 22, Vers 9 heisst, sie sahen zwar das Licht, aber die Stimme dessen, der mit mir redete, hörten sie nicht. Also beim einen gehört die Stimme, beim anderen gehört die Stimme nicht. Boah, okay. Wie muss man jetzt das anschauen? Widerspruch? Nein, das ist jetzt kein Widerspruch. Man muss aber genau anschauen. Und da ist jetzt auch ein grosser Vorteil, wenn man vom griechischen Grundtext her das kann auflösen. Man muss nämlich beachten, dass das verwendete Verb, also das Verb, das für hören steht, als akouo, dass man das je nach Situation im Griechischen kann übersetzen mit hören oder verstehen. Es geht da um feine Unterschiede in der griechischen Grammatik, die wichtig sind. Und die Erklärung ist jetzt mit dem Ausdruck von hören, also die Stimme hören, drückt der Lukas in Apostelgeschichte 9, Vers 7 aus, dass die Begleiter, die haben akustisch etwas von der Stimme gehört. Nämlich den Schall. Den Schall haben sie gehört von der Stimme, ohne den Inhalt zu verstehen. Es ist sogar so, dass die alte Elbefelder Übersetzung hat eine Fußnote, wo die Stimme ein Stern macht und können auch mit Schall übersetzt werden. Und wenn man Schall hört, dann hat man keinen Inhalt. Sowieso nicht, oder? Und also man kann die Situation vergleichen, wo da gemeint ist, wenn wir nach dem Gottesdienst in den Kaffeeraum kommen, dann hören wir einen riesen Lärmpegel, aber man versteht kein Wort. Also ich denke, etwa so ist es da gewesen. Sie haben etwas gehört, aber den Inhalt haben sie gleichzeitig nicht verstanden. Und bei Apostelgeschichte 22, Vers 9, dort haben sie Begleiter, das wird ja gesagt, sie hörten die Stimme nicht. Sie verstanden sie nicht, oder? Akur kann beides heißen, hören und verstehen. Sie haben einfach nicht verstanden, was dort gesagt worden ist. Und so ist es eben einfach kein Widerspruch. So, mit dem Wissen tut sich der scheinbare Widerspruch einem Deutschen auflösen. Genau. Also, allgemein, übrigens, ihr habt im Skript noch ein letztes, das lohne ich jetzt weg für heute Abend, das könnt ihr mal nachlesen. Allgemein kann man sagen, es gibt Widersprüche, die sich durch Erklärungen lösen. Es gibt Widersprüche, die sich aufgrund von mangelnder Erkenntnis noch nie lösen. Vielleicht werden sie es mal noch. Und es gibt aber auch Widersprüche, die sich in dieser Welt nie werden lösen, weil es Gott nicht will. Warum auch immer. Der Luther, der soll einmal gesagt haben, wenn ich eine Bibelstelle nicht verstehe, was macht er dann? Weiß es jemand? Genau. Ziehe ich den Hut und gehe vorüber. Also somit drückt er aus, hey, ich bin ein Mensch, das ist das Wort Gottes. Und wenn ich es nicht verstehe, dann gebe ich Gott dergehen und sage, okay, vielleicht das nächste Mal verstehe ich es dann, aber jetzt lerne ich es einfach. Genau. Und ich denke, das ist eine gute Sache. Ehrfurcht vor dem Wort Gottes höher stellen als die Vernunft. Und der Matthäus, im Matthäus 24, Vers 35, der sagt, der Himmel und die Erde werden vergehen, meine Worte aber sollen nicht vergehen. Und das, genau, das setze ich da an Schluss. Das wäre sich das gewesen, was ich referatsmässig weitergeben wollte. Das sind einfach ein paar Beispiele gewesen. Es gibt ganz, ganz viel mehr. Und ich habe es mega cool gefunden, dass eigentlich drei so Beispiele auch von unserer Seite her, von eurer Seite her gekommen sind an mich. Und gefragt, ja, wie muss man das verstehen? Wie kann man das verstehen? Und ich würde es jetzt gerne auch noch quasi jetzt übergehen zu dem Teil vom Austausch und tue jetzt zuerst mal die drei Beispiele noch aufgreifen und ihr dürft gerne auch, wenn ihr selber etwas habt, nachher oder auch mitreden oder auch nachher noch auch eigene Punkte eingeben. Und zwar ist das Erste, was der Bernd auch gesagt hat, eben, es gibt die Stelle, wo der Elia betet, im 1. König 18, wo er sagt, erhöre mich, Herr, erhöre mich, dass dies Volk erkenne, dass du Herr Gott bist. Und jetzt kommt's, und ihr Herz wieder zu dir kehrst. Also, dass er das Herz der Leute kehrt. Und im Sprüch 4,23 heisst's, mehr als alles behüte dein Herz. Denn von ihm geht das Leben aus. Also, du auf dein Herz aufpassen. Und jetzt ist die Frage, ja, okay, wer ist denn jetzt für das Herz zuständig? Die erste Stelle sagt, es ist Gott. Und die zweite Stelle sagt, spielt der Ball eigentlich euch selber zu. Pass auf dein Herz auf. Was würdet ihr sagen? Wie muss man mit dieser Stelle umgehen? Wie muss man die erklären? Ich kann natürlich keine Gedanken machen. Vielleicht ist es ganz spontan, gell? Das ist ein bisschen gemein, aber es ist ja nur, wenn jemand gerade einen Impuls hat oder so.
Warum nicht beides?
Ja, aber wie erklärst du es? Ja, beides absolut, aber warum und wie? Ja, richtig.
Ganz ehrlich. Also, es ist ja eigentlich ein Ende mit Gesetz und Gnade. Gebot und Gnade. Ich finde, man muss nicht alles auflösen, das ist super.
Also, ist auch die Frage, oder? Auflösen, wie muss man es erklären, wie muss man es verstehen? Man kann es auch so sagen, oder? Wie, bin ich jetzt, also, wenn die Frage kommt, ja, bin ich jetzt zuständig? Oder ist Gott zuständig? Und dann musst du auch eine Antwort geben. Oder eben beides.
Also, wir meinen, dass wir eine Antwort geben, aber es wird zwei parallele Wahrheiten nebeneinander existieren. Und wir müssen nicht alles
verstehen. Ja.
Oft erfahre ich, dass Gott nicht hilft. Aber das bedeutet ja nicht, dass ich immer kann auf ihn warten kann.
Genau, aber das ist also eine sehr hilfreiche Antwort eigentlich, oder? Also, wenn du das gar nicht gesagt hättest, oder, kann man vielleicht sagen, okay, es ist in gewissem Sinn beides, beide Elemente sind wahr. Und das sehe ich eigentlich auch so. Und was ich noch eine gute Stelle finde als Ergänzung auch, Johannes 6, 44 heisst, niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zieht. Und die Stelle zeigt eigentlich mal grundsätzlich, niemand kann Jesus wirklich annehmen, tüchten, wenn nicht Gott ihm das schenkt, die Erkenntnis, die Grunderkenntnis. Also der Heilige Geist muss bei einem Menschen wirken und erst dann kann der Mensch ja sagen. Ein Mensch kann aus sich heraus, kann das gar nicht. Und ich glaube, die erste Stelle, der 1. König 18, die redet ja von einer grundsätzlichen Umkehr. Das Volk soll sich grundsätzlich umkehren. Und die zweite Stelle redet jetzt einfach grundsätzlich in das Leben hinein, wenn du mit Gott unterwegs bist, behüte dein Herz. Und so ist eben wirklich eben beides richtig zu seiner Zeit. Und beides auch wichtig. Also das heisst, also, wenn ich umgekehrt bin, dann habe ich den Auftrag, mein Herz zu bewahren. Also ich kann dann nicht Gott den Ball zwischen, schau du, aber ich lasse alle Schuld rein und nehme alles auf mich auf. Das geht natürlich dann nicht. Aber gleichzeitig auch bin ich immer wieder darauf angewiesen, dass Gott den ersten Schritt macht bei mir. Also ist genau, darum sind wir gut gesehen, finde ich. Ja. Genau.
Und wir wollen nicht
alle. Mhm.
Aber ja.
Genau.
Das ist ja dann auch so eine Spannung.
Ja, genau. Das ist auch etwas, was man letztlich nicht ins Düstere auflösen kann. Das würde man nicht auflösen können. Absolut, ja. Eben, das habe ich am letzten Mal gesagt, Gott berücksichtigt Komplexität. Also die Bibel berücksichtigt das. Es gibt nicht immer die leichte, schnelle Antwort. Dann noch das Zweite, was der Bernd noch geworfen hat. Jetzt wird es noch happiger, kann ich ja sagen. Und zwar heisst es da in Philipper 2, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Und Gott im Vers darauf heisst, denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Das ist auch noch saftiger, oder? Und zwar gerade im nächsten Vers. Also einerseits sagt Paulus, der Philipper, hey, bewirkt euer Heil, also die Rettung, und zwar mit Furcht und Zittern. Und dann geht es weiter, denn Gott ist es, der in euch wirkt. Also der, der in euch wirkt, das Wollen und das Vollbringen. Genau. Und ich würde es auch empfehlen, bei so einer Situation, gehen wir nehmen den Grundsatz, welches ist jetzt die heller Stelle und welches ist ein bisschen die weniger helle Stelle. Was würde ich sagen? Also jetzt zum Beispiel, was kann Philipper 2, Vers 12 nicht bedeuten, wenn man jetzt das Gesamtzeugnis von der Bibel anschaut? Wir haben vorher den Versen schon gehört, Epheser 2, 8 bis 10. Genau, das Heil kannst du selber erkämpfen oder verdienen. Also das kann es mal sicher nicht heissen. Das weiss man schon mal etwas, oder? Das ist schon mal gut. Ja, was heisst es dann? Und das Wort, das da steht, bewirkt in dem Vers, kann man auch übersetzen mit vollenden. Vollenden. Also man kann sagen, in die Richtung gehen, der Gläubige ist verantwortlich, dass er, gerade jetzt auch durch Gehorsam zum Wort Gottes, dass er bei Jesus bleibt, dass er die Rettung, dass Jesus seine Rettung kann vollenden an mir. Und es ist nämlich so, 1. Petrus 1, Vers 9 oder Römer 13, Vers 11, ich weiss, das ist im Skript drin, hoffe ich, das sind zwei Stellen, die zeigen, eigentlich, der Rettungsvorgang ist noch nicht abgeschlossen. Und zwar am Leib, oder? Am Kind. Die Seele und der Geist, die sind gerettet. Aber der Leib, der muss noch sterben. Und darum ist der Rettungsvorgang noch nicht ganz abgeschlossen in dem Sinn. Und so hat der Gläubige auch die Mitverantwortung, eigentlich bei Jesus zu bleiben. Und Philipper 2,13, dort heisst, also, dass man das so versteht, das 13, der Vers 13, wenn wir nahe bei Jesus bleiben, wenn wir dieser Beziehung zu Jesus Sorge tragen und pflegen, dann wird er uns durch den Heiligen Geist auch den Willen stärken. Den Willen stärken und Befähigung geben, so zu leben, wie es Gott will. Nicht im Sinn von, so quasi auch da wieder, im Sinn von, ich kann hinterher lernen, er macht alles, so, tak, 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 sondern es ist wie es das ineinander hinein. Und neue Genfer Übersetzung, neue evangelistische Übersetzung übersetzt, den Gott bewirkt, also der Vers 13, denn Gott bewirkt den Wunsch in euch, ihm zu gehorchen und gibt euch auch die Kraft zu tun, was ihm gefällt. Und mich dunkt mit der Übersetzung, das ist wahrscheinlich für uns das Normalste von der Welt, oder? Wenn man mit Jesus unterwegs ist. Und wenn man es da so ein bisschen liest und denkt, ja, was ist das? Hat man fast das Gefühl, Jesus macht ja alles und ich muss nicht mehr machen. Und da ist eigentlich wie das Natürliche, es ist ineinander greifen. Genau. Ja, das ist ein Versuch. Ja, Soraya.
Das 13, das fordert ja aus, also tief in den Wissen, nur er kann ich nicht anbringen. Und er schon öfter die Sachen, die so hartnäckig sind, ist, Herr, ich bin Wort heisst, du schenkst das Wollen uns von der Linie. Und du weißt, eigentlich wollte ich noch gar nicht richtig und doch wollte ich. Aber ich will dir gleich noch nicht.
Mhm. Ja, genau. Es ist in den Innenlandinen. Ja, ja, ich finde es auch. Mhm. Gut, und dann hätte ich noch das Letzte, das ist von Vreni. Vreni Kummernacher hat das eingeworfen. Und zwar sind das gerade die weißen Stellen, besagen etwas anderes als die gelben. Also wir sehen in der oberen Stelle, dort heisst es, er hat die Erde gegründet auf ihre Grundfeste. Und jetzt, auch der Teil kommt jetzt, sie wird nicht wanken, immer und ewig. Sie wird nicht wanken, immer und ewig. Immer, ewig, okay. Prediger 1,4, eine Generation kommt und eine Generation geht, aber die Erde besteht in Ewigkeit. Die Erde besteht ewig, heißt da. Dann Jesaja, und es gibt ganz viele Stellen, ich habe jetzt einfach nur die drei genommen. Die erste sagt, die Erde wird zerfallen wie ein Kleid. Die zweite, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde. Die dritte, der Himmel und die Erde werden vergehen. Und jetzt haben wir einen Unwiderspruch, oder? Für uns. Und wie würde er jetzt daran angehen? Nehmen wir den Auslegungsgrundsatz. Welches ist die Hellstelle? Welche ist eindeutig? Welche Stelle? Welche Seite? Was würden Sie sagen? Oder eindeutiger? Aufgrund des Gesamtzeugnisses der Bibel? Ja, aus der Reihe. Also ich finde auch, aufgrund des Gesamtzeugnis der Bibel ist die Aussage, dass die Erde, wo wir jetzt drauf sind, dass die mal wird eigentlich abgelöst werden durch einen neuen Himmel und neue Erde, die ist eigentlich eindeutig, die ist auch unbestritten. Also da gibt es auch einen Theologen, der das irgendwie nicht lehrt. Und dann ist für mich das auch die Hellseite ist das. Das heisst, die Bibel sagt, die Erde wird vergehen und es gibt eine neue. Das heisst, das verstehen wir richtig. Und jetzt ist einfach die Frage, wie muss man denn das verstehen? Also ich finde, jetzt haben wir schon mal, also das würde ich wirklich, mit dem würde ich vorgehen, mit diesen hellen und dunklen Stellen, dann hat man schon mal einen Teil. Und jetzt kann man sagen, okay, das kann nicht meinen, die Erde wird ewig bleiben, weil das heißt das Gegenteil. Aber was meint es denn jetzt? Und es gibt viele Stellen, wo man müsste sagen, ich kann es nicht auflösen, ich muss einfach stehen lassen, keine Ahnung. Und da kann man mal einen Versuch machen, oder man kann auch mal in den Kommentaren schauen, oder? Zum Beispiel der Dieter Schneider, der schreibt, dass der Majestät Gottes entspricht die Haltbarkeit seiner Werke. Mal grundsätzlich, oder? Wenn Gott etwas macht, dann hebt das. Der Vers, der Psalm 104, oder? Wenn der etwas grundfest macht, dann hebt es. Das ist mal grundsätzlich. Aber man muss den Satz jetzt so verstehen, dass die Erde einen festen Bestand hat, solange das Gott will, sagt der Dieter Schneider. Also, das ist eigentlich, solange er es will. Und es ist ja so, das war auch mein Gedanke gewesen, grundsätzlich, wo Gott die Erde gemacht hat, hat er sie nicht gemacht auf Vergänglichkeit raus. Er hat ja nicht gesagt, ja, sie geht dann kaputt. Sondern erst, wo dann der Mensch sich von Gott abgewendet hat und der sogenannte Sündenfall in die Welt kam, erst dann ist der Tod in die Welt gekommen. Und erst ab dann ist sie eigentlich am Tod geweiht, die Erde. Ja. Hat Gott
aber nicht gewusst, dass die Adam und Eva
der hat das schon gewusst. Er hat das gewusst, aber sie ist trotzdem, wo Gott hat sie nicht gemacht, dass sie etwa 6000 Jahre hebt, sondern die Erde, die hier vor dem Sündenfall war, war eine ganz andere Qualität als die heute. Und ich denke, das ist hypothetisch, wenn Adam und Eva nie gesündigt hätten und niemand sonst kein Nachfolger, dann wären wir heute noch im Paradies und dann würde die Erde nicht verfallen. Und auch die Menschen nicht. Oder? Aber das ist jetzt eine Hypothese. Und der Prediger 1,4, der versteht, eben, wie du auch angetönt hast, den Kontext lesen ist einmal gut. Ein bisschen, um was geht es, um was ist da dreht. Und der Luther, und andere Bibelübersetzung, und der Luther tut die Stelle jetzt so sagen, ein Geschlecht vergeht, das andere kommt, die Erde aber bleibt immer bestehen. Und dann plötzlich merkt man ein bisschen, ja, dem geht es. In dem Bibeltext geht es wiederum zu zeigen, die Vergänglichkeit vom Mensch ist das Thema. Es ist gar nicht der das Thema eigentlich, sondern die Vergänglichkeit vom Mensch, dass es aufzeigt, hey, wenn man so lebt, hey, wenn man zurückschaut, Eure Vorfahren von 100 Jahren, 200 Jahren, 300 Jahren, sie sind auf die Welt, sie sind kleine Babyli gsi, sie sind älter geworden, gestorben. Das nächste ist gekommen, alle, und wir auch. Das ist der Lauf der Zeit, alle werden kommen und wieder vergehen. Aber die Erde, die ist immer da. Oder? Wenn man jetzt so als Mensch denkt. Und auch die Ausleger, die gehen in die Richtung, dass sie sagen, eigentlich, das will die Stelle eigentlich auch betonen. Nicht unbedingt, dass sie ewig ist, sondern dass sie einfach in der Empfindung vom Mensch, er vergeht, aber der, die bleibt. So, ja. Ist eben, wie befriedigend die Auslegung ist, vielleicht hat jemand viel etwas Besseres. Ja. Aber ja, vielleicht mal der Bernd noch. Ja, genau. Mhm. Ja, das könnte man sicher auch noch genauer anschauen, ob das. Genau. Ja, absolut. Richtig. Ja. Ja, ich denke, so wie wir sie auch heute wahrnehmen, auch die Klimasituation, ist auch naheliegend, dass vielleicht mal, oder vor ein paar Jahrzehnten mit der Atombombengeschichte und so, heute noch eigentlich, oder? Ja.
Diese Alter ist auch so 85.
Ja, genau. Mhm.
Mhm.
Genau.
Und Erde ist schon
im Begriff, Erde ist auch. Ja, ja, absolut, ja. Ja, übrigens steht am Römer, was ist Römer 8, glaube ich, dort heisst es ja, dass auch die Schöpfung wartet auf die Erlösung. Oder? Wie wir mit dem Menschen auch. Ja.
Mhm.
Genau, genau. Genau, ja.
Dass
ja. Jetzt hat Soraya noch einen Gedanken. Mhm. Ja, genau. Also es geht schon um Gott. Es geht in die, ja, genau. Ja, es geht dort um Nichtigkeit eigentlich. Es geht nicht Gott ist im Zentrum, sondern die Nichtigkeit vom Mensch. Also welche Mühe hat der Mensch, falls im Tun und so, eben eine Generation kommt, die vergeht wieder, aber der bleibt. Aber beim Psalm ist es noch mehr. Stellen wir vor, dort ist noch mehr, Gott ist noch mehr die Ehre gegeben dort. Ja, ich weiss nicht. Ja, Alois.
Das Weisse ist Siedler und das Gelbe ist ihm.
Genau. Ja, das ist richtig. Ja. Das sehe ich auch so. Mhm. Ja, gut, ja. Wobei ist natürlich schon, wahrscheinlich hat er schon gemeint, der hat schon von dieser Erde geredet, oder die Erde besteht, die wir jetzt haben. Ich weiss nicht, ob das jetzt für grammatikalisch aufgehen würde. Ich vermute eher nicht. Das wäre jetzt noch eine coole Lösung, aber. Aber wir können auch mal jetzt den Punkt verlassen. Vielleicht hat sonst noch jemand etwas, wo jetzt nicht zu diesem Punkt gehört hat. Lieber Herr Jesus, ich danke dir vielmals für den Abend, dass wir so können austauschen können über so grundsätzliche Bibelstellen. Du hast uns so etwas Komplexes gegeben. Herr. Manchmal denkt man vielleicht, ja, es wäre wirklich ja, ein bisschen einfacher gewesen, wenn es nicht so komplex wäre. Aber ja, du hast einfach uns und unsere Welt und dich auch berücksichtigt, dass du komplex bist von mir. Und hilf du uns, dass wir können, Fürsche gehen können, ein Vertrauen auf dich und Freude in der Freude auch an deinem Wort für uns. Danke vielmals. Und bitte segne jetzt jedes, der da ist. Du uns bitte heim begleiten und schenke uns eine gute Nacht. Danke für deinen guten Segen. Amen.